Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Mindshift-Podcast-Episode. Und zwar mit einer ganz besonderen Episode, denn wir haben heute zum allerersten Mal einen Special Guest bei uns hier in Dubai im Podcast-Studio. Und zwar eine umstrittene, aber mittlerweile auch wieder sehr beliebte Persönlichkeit, die eine Sache gemacht hat, und zwar ein riesengroßes Unternehmen aufgebaut in sehr, sehr jungen Jahren, die einen sehr, sehr krassen Lebensweg bereits hinter sich hat, mit vielen verschiedenen Höhen und Tiefen, kann man so sagen. Und wir wollen heute in das Mindset von Stefan Schäfer eintauchen. Was hat ihn dazu geführt, dass er so ein Riesenunternehmen aufgebaut hat? Was hat das mit ihm gemacht, dass er dann aber auch ja, eine Phase in seinem Leben durchlaufen hat, wo es vielleicht nicht mehr der Luxus-Lifestyle war, sondern wo es dann eher der Lifestyle war, wo man in einen geschlossenen Raum für mehrere Jahre drinnen ist. Das ist natürlich ein sehr krasses Leben, was du gelebt hast. Und ja, da werden wir heute eintauchen. Deswegen seid gespannt auf diesen Podcast und am besten einfach nur zuhören und schauen, was kann man von der Person lernen. Denn wir sagen immer eines hier bei Mindshift: Von jeder Story, von jeder Person kann man Dinge mitnehmen und kann man Learnings rausziehen. Was hat die Person richtig gemacht? Was würde die Person anders machen? Und genau darum geht's heute. Ich hab schon seinen Namen erwähnt. Wir haben heute den Stefan Schäfer bei uns zu Gast. Ehemaliger Gründer von der S&K Unternehmensgruppe. Er hatte ja nicht eine Firma, er hatte ja unzählige Gesellschaften, unzählige Firmen. Ich glaube, du bist sehr, sehr bekannt. Das heißt, die meisten Menschen, die jetzt diesen Podcast hier sehen, werden dich kennen. Aber ja, erstmal danke für deine Zeit, dass du heute
gerne
ins Studio gekommen bist. Wir hatten ja gestern schon ein Vorgespräch, ein nettes Vorabendessen, kann man so sagen, wo wir uns im Royal Atlantis getroffen haben auf der Palme hier in Dubai. Und ja, wir haben uns schon ausgetauscht. Das war für uns ein sehr, sehr spannendes Gespräch einfach. Da haben wir eh gesagt, das hätten wir schon gleich aufnehmen können. Wäre schon ein ganzer Podcast gewesen. Aber Stefan, ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast-Studio. Und wenn du jetzt heute gefragt wirst, wer ist Stefan Schäfer heute? Stell dir vor, du bist bei einem Netzwerk-Event, da sind viele Menschen und da wirst du jetzt gebeten, dich vorzustellen, wer ist Stefan Schäfer 2025? Wie würdest du antworten?
Immer noch der gleiche Typ wie früher. Nur ein bisschen mehr Falten.
Okay. Ja, dann nimm uns doch mal mit, wie hat das Ganze bei euch begonnen? Also wie hat das bei dir begonnen, damals als du gestartet bist in die Selbstständigkeit? Wie war so deine Jugend? Hattest du schon das Ziel, erfolgreich zu sein? Womit hast du dich beschäftigt? Wie hat das Ganze begonnen?
Also ich hatte schon sehr früh immer so den Gedanken gehabt und den Wunsch oder sagen wir mal das brennende Verlangen, reich zu werden. Und ja, das hat sich eigentlich anfangs im Kopf abgespielt und irgendwann hat man halt einen Weg gefunden, wie man gemerkt hat, ey, da kann man doch irgendwie mit Geld machen und das dem immer nachgelaufen. Ne?
Ja.
Also ich denke, das Wichtigste ist, dass man was unbedingt will.
Okay.
Das sehe ich als Nummer eins. Den Rest kann man sich dann irgendwie beibringen.
Okay. Das heißt, du sagst, dass das, was wichtig ist am Anfang, ist, man muss mal ein gewisses Ziel haben.
Ja.
Man muss sagen, okay, ich möchte ein gewisses Leben aufbauen, ich möchte etwas Bestimmtes erreichen. Wie war das dann bei dir? Du hast gesagt, okay, du willst reich werden, du willst viel Geld verdienen, du willst erfolgreich sein. Wie hast du das aber dann umgesetzt, dass du diesen Willen, den du hattest, auch, dass du dem auch nachgegangen bist? Weil es gibt viele Menschen, die wollen was erreichen, aber die machen dann nichts. Was war da so bei dir der Punkt, dass du gesagt hast, okay, du gehst jetzt in die Umsetzung?
Das war so, da war ich etwa 18 und hatte natürlich immer im Kopf, ich will unbedingt reich werden. Und damals gab es noch diese Sonnenstudios.
Okay.
Und da wollte halt jeder irgendwie ja, braun sein. Die meisten waren dann rot. Ne? Und ich habe gesehen, bei uns in der Nähe gab es ein SB-Sonnenstudio. Und das war halt immer voll gewesen. Also da standen die Leute immer Schlange. Und da habe ich mir gedacht, ey, das ist doch keine große Kunst. Mietest dir irgendwo einen Laden an, holst dir ein paar Sonnenstudio-Geräte, packst die rein. Du hast da vorne so ein Automat, wo die Leute die Kohle reinschmeißen können und schickst einmal am Tag ein Mädel rein, das halt putzt. Ne? Mhm. Also im Prinzip einfach gedacht und dann gibt es natürlich immer ein paar Hindernisse. Aber erstmal muss es mit einem einfachen Gedanken anfangen, mit einem einfachen Grundgerüst und dann fängst du einfach an. Dann kommen die Probleme und die musst du dann halt beiseite schaffen. Ne? Das war so das Erste, was ich gemacht hatte. das hat ganz gut funktioniert. Da hat sich gemerkt, ey, du hast ja viel mehr Geld wie die anderen. Ne? Mhm. Und so kam dann eins zum anderen, dass ich dann mich immer weiterentwickelt habe. Ne?
Okay. Der große Durchbruch war ja das Immobiliengeschäft.
Ja, das kam, also ich war schon 3 Jahre vorher selbstständig gewesen. Mhm. Das heißt, erstmal so Sonnenstudios. Dann war ich war mal größter Verkäufer für Kleidung und Accessoires auf eBay.
Okay.
Also, unter uns, das war jetzt keine große Kunst. eBay hat da gerade erst gestartet, da gab es noch nicht so viele Verkäufer. Mhm. Aber von denen, die da waren, war ich der größte.
Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, hey, du verkaufst das auf eBay?
Also, ich hatte damals in Miltenberg gewohnt, da gab es die Firma Miltenberger, die hat Daniel Hechter-Anzüge und Karl Lagerfeld-Anzüge produziert gehabt. Und das war der einzigste Standort in Deutschland und in Europa gab es 2. Und in der Nähe, wo ich gewohnt hatte, hat der so seinen Reitplatz gehabt. Und irgendwann bin ich da öfter reingegangen, habe die 2. Wahl Anzüge aufgekauft und bei eBay angestellt. Und die konntest du dafür 100 Mark kaufen und dann konntest du dafür 400 Mark verkaufen. Das war natürlich gigantisch. Und irgendwann habe ich den Typ halt vollgequatscht. Dann habe ich gesagt, guck mal hier, ich habe 100.000 Mark. Das waren noch D-Mark-Zeiten. Und ob er mir einen ganzen LKW verkauft. Der hat er mich natürlich belächelt und dachte, ja, der kleine Bubi da mit flauem Gesicht. Mhm. Und hat gesagt, ja, kommst am Samstag mit dem Geld und bringst halt einen Transporter mit. Das hat er als Witz gesehen. Und als ich da war, habe ich gemerkt, er war so, hey, was will denn der da? Und so. Und dann zeige ich ihm halt die Kohle und dann hat er gesagt, okay, jetzt. Dann hat er auch zum Wort gestanden und hat mir einfach den ganzen LKW voll gemacht.
Krass.
Und das war dann so der Startschuss.
Okay.
Also, das ging.
Also das heißt, du hattest schon immer irgendwie auch den Handel im Blut gehabt.
Richtig? Würde ich sagen, ja.
Du hast ja relativ früh schon angefangen, wie du sagst.
Günstig einkaufen und genau, richtig.
Ja. Das heißt, dann ging es so in das Immobilienthema. Das ist auch eine Sache, wo wir ein gemeinsames Interesse vom Geschäftsfeld haben. Wir haben natürlich heute wieder Mindshift bei Assad und Raphael, meinem Bro. The Real Assad mit dabei. An meiner Seite, so wie immer. Das heißt, heute mal zu dritt statt zu zweit. Wir kommen ja alle auch aus dem Immobilien-Background. Du bist ja auch in der Immobilienbranche groß geworden, hast in der Immobilienbranche die ersten Erfolge und so deinen Durchbruch erzielt. Jetzt aus dem Gespräch gestern mit Stefan, was ist dir so aufgefallen? Es gibt ja sehr viele Leute, die sind Unternehmer. Du bist natürlich eine polarisierende Person. Wie war es so für dich gestern, als wir im Gespräch waren mit dem Stefan, dass du einfach mal jetzt auch die Person in Real Life kennenlernst?
Also es war so gewesen, wie du es auch schon gerade zum Start gesagt hast. Der Stefan ist ja irgendwo in den Medien eine umstrittene Person. Viele Menschen, die wahrscheinlich da zu Stefan schauen und sagen, ja, ach, was für ein Betrüger. Aber gleichzeitig gibt es viele Menschen, die sich auch extrem motiviert gefühlt haben durch Stefan und Jonas. Und ich würde sagen, als ich 18, 19 Jahre alt war, habe ich das mit der S&K-Unternehmensgruppe natürlich auch in den Medien gesehen. Habe auch gesehen, sage ich mal, was für ein Lifestyle die führen, was die alles so machen. Und das war natürlich zu dem Zeitpunkt für Menschen wie mich und alle anderen Jungs, die auch irgendwo in unserem Alter gewesen sind damals, war das einfach eine Motivation. Es war eine Motivation zu sehen, was können wirklich Jungs aus dem Hinterzimmer, wo können es die hinbringen? Und das ganz weit nach oben. Ne? Ich meine, jeder Mensch macht Fehler. Ganz einfach. Und das kann jedem mal auch passieren. Ich sage aber immer auch so schön, wenn Gott verzeihen kann, dann kann auch jeder andere Mensch verzeihen. Deswegen sitzen wir ja auch heute hier, haben null Vorurteile gegenüber Menschen, sondern schauen uns im Mindshift-Podcast den Erfolg der Menschen an, schauen uns das Mindset an. Wie sind diese Menschen dazu gekommen, sowas hier überhaupt zu kreieren? Und deswegen war Stefan in einer gewissen Art und Weise auch für mich dort ein Vorbild gewesen, weil ich einfach gesehen habe, was ist möglich? Die Jungs haben es geschafft, ganz weit nach oben, hab diese ganzen Villen gesehen, hab gesehen wirklich dieser Lifestyle. Und das ist das, was mich ja schon immer auch irgendwo dahin gezogen hat, in diesen Immobilienbereich reinzukommen, weil ich die Menschen gesehen habe. Wo halten sich die Menschen auf? In den schönen Restaurants, schön gekleidet, kommen da um die Ecke mit dem schönen Auto. Natürlich ist das irgendwo ein Klischee des Immobilienbusinesses, aber es ist tatsächlich auch die Realität. Ja? Die Menschen leben ein schönes Leben, weil das einfach der Lifestyle ist von Menschen, die im Immobilienbereich sind. Und das Ding ist, man braucht das auch gar nicht verstecken. Wir gehen in den Immobilienbereich, natürlich, um neue Wohnungen zu schaffen, um neuen Wohnplatz zu schaffen und sonst was. Aber natürlich wollen wir auch Geld machen oder Geld verdienen, außerordentlich, denn jeder ist seines Glückes Schmied und jeder kann sich aussuchen, in welches Geschäftsfeld er geht. Wir hätten ja auch sagen können, wir gehen in den Ölbereich oder gründen eine Bank oder machen sonst was. Wir waren halt Leute mit großen Träumen, mit großer Vision, die das Ganze in Realität umsetzen wollten und haben uns natürlich deswegen auch Sky is the Limit ausgesucht. Und das war zu dem Zeitpunkt der Immobilienbereich.
Ja, geil.
Okay, wie war das dann bei dir, Thema Immobilien, diese Transition dann von einem Geschäft, wo du Handel gemacht hast auf eBay, dass du gesagt hast, du gehst in den Immobilienmarkt, in den Immobilienbereich. War das dann, dass du gesagt hast, hey, du hast gedacht, dass du dort noch mehr Geld verdienen kannst oder war das wirklich so das Thema, du hast selber gutes Geld gemacht und wolltest erstmal das in Immobilien investieren und bist dann so in das Thema reingekommen? Wie war das bei dir?
Ja, ich habe damals ganz gut verdient gehabt und dachte mir, hey, eher so als Altersvorsorge habe ich das gesehen. Mhm. Und bin recht vorsichtig sogar rangegangen. Also A, habe ich geguckt aus einer Zwangsversteigerung. Das heißt, da habe ich mich erstmal reingelernt. Wie funktioniert das überhaupt? Und dann habe ich was gesucht in der Nähe, wo mir auch gefallen hätte, wo ich auch einziehen hätte können. Da habe ich geguckt, was zahle ich im Moment an Miete und was würde mich die Kreditrate kosten. Mhm. So, da habe ich gesehen, ach, du, ich hätte dann sogar noch Geld gespart. Da dachte ich, okay, da kannst du ja nicht viel falsch machen. Wusste ich, wie hoch gehe ich auf der Versteigerung und habe es dann recht günstig bekommen. War Erstbezug, eine geile Bude gewesen. Und habe die, ich weiß nicht mehr, ich glaube 140.000 D-Mark gekauft. Und hat gleich 80.000 D-Mark Gewinn damit gemacht. Ich hatte einfach aus Spaß in die Zeitung, damals gab es noch nicht so Immobilien-Scout, einfach in die Zeitung inseriert. Naja, und dann war die Nachfrage da, 80.000 dran verdient. Und da kam natürlich so der junge Kopf, der sagt, ey, wenn ich im Monat, was weiß ich, 2.000 Anzüge verkaufen kann, dann kannst du auch 2.000 zu Buden verkaufen. Ich meine, da ist ja kein großer Unterschied, das ist ja eine Handelsware. Bisschen naiv gedacht, hat auch ein bisschen länger gedauert, wie ich gedacht habe. Also waren dann schon ein paar Jahre, bis dann in das Volumen kam. Aber so hat es angefangen gehabt. Und das hat einen Klick bei mir gemacht, wo ich gesehen habe, ey, das geht alles noch viel, viel größer. Und wenn du das spürst so in den Fingern, dass das geht, da kommt halt eine Energie in dir frei. Ne?
100%. Aber du fragst hier so schön in die Runde. Wie war es denn bei dir gewesen? Warum hast du dann angefangen, dich mit Immobilien zu beschäftigen und zu sagen, ja, ich gehe jetzt hier in den Immobilienbereich, möchte da gerne Vertrieb machen, möchte Kunde und das Produkt zusammenbringen? Was war so deine Intention dahinter?
Bei mir war das ja, mein Background ist ja aus dem Finanzvertrieb und da haben wir Finanzprodukte verkauft für das Thema Altersvorsorge und dann ist halt immer öfter auch die Anfrage einfach von Kunden gekommen, ja, bietet ihr auch Immobilien an als Kapitalanlage als Altersvorsorge. Das heißt, es gab immer mehr Menschen, die haben gesagt, hey, ich habe gehört, man kann in eine Immobilie investieren mit dem Fremdkapitalshebel und das wäre spannend für mich, aber ich hatte kein Angebot dafür, weil ich halt wirklich mich rein auf Altersvorsorge Produkte im klassischen Sinne, vorgebundene Produkte spezialisiert habe. Da ich aber so ein großes Vertriebsteam hatte von 1000 Vertriebspartnern, hatten wir jeden Tag unzählige Gespräche gehabt. Das heißt, wir hatten ja nicht nur jedes Monat knapp 1000 Abschlüsse und 1000 Verträge, die wir verkauft haben. Wir haben ja dafür 3.000, 4.000, 5.000 Gespräche jeden Monat gehabt. Und als Unternehmer schaust du, okay, wo ist eine Nachfrage da? Wenn du jetzt potenzielle Kunden hast und die haben Nachfrage für das Thema Immobilie, beschäftigst du dich damit logischerweise, dass du das anbieten kannst. Und so war dann der Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, hey, ich beschäftige mich mit dem Thema und ich wusste auch immer der nächste Step. Die Königsklasse ist dann das Thema Immobilie. Das hat mich schon immer interessiert. Ich habe mich immer schon für Investments interessiert. Und das war halt dann der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich gehe in das Thema rein, ich lerne das Thema, ich hole mir die richtigen Kontakte. Und so haben wir dann begonnen, zusätzlich für Premium-Kunden auch als Premium-Produkt die Immobilie mit anzubieten. Wie war das dann? Also du hast dann begonnen, die ersten eigenen Immobilien zu drehen. Aber jetzt muss man natürlich sagen, ihr habt in sehr kurzer Zeit ja eine Firma aufgebaut, wo ihr, glaube ich, das hast du uns gestern erzählt, über 7 Milliarden Euro an Assets under Management hattet. Da waren ja riesen Immobilienpakete mit drin, extrem viele Einheiten. Wie lange hat das gedauert? Also okay, du hast gesagt, als Jugendlicher schon wolltest du reich werden, du wolltest erfolgreich sein. Das war so dein Ziel. Vielleicht einfach nur kurz, was hat dich dazu bewegt? Hast du da irgendwie im Fernsehen das gesehen oder war das einfach so ein Gedanke, der in dir hochgekommen ist, dass du sagst, du willst erfolgreich sein? Was war da so der Punkt?
bei also dir? Es gibt eine Situation, die hat mich sehr geprägt gehabt. Einmal in Richtung Reichtum und einmal aber auch zu sehen, was Neid bewirkt. Mhm. Und zwar, da war ich glaube ich so 14, 15 und da stand ich mit ein paar Kumpels am Straßenrand und da habe ich zum ersten Mal, ich kam so eher aus einer dörflichen Gegend, zum ersten Mal ein Ferrari gesehen. Und da war so ein älterer Herr, grau meliert, so sagen wir mal so 50, 60 und hat ein hübsches Mädel neben dran gehabt. Und da habe ich gemerkt, als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, was für ein geiler Typ, ne? Also ja. So ein 50, 60-Jähriger, toll gekleidet und so, und zum geilen Ferrari und eine hübsche Frau neben dran sitzen gehabt. Und fand den einfach klasse. Ich habe gedacht, wenn du groß bist, willst du sein, wäre der, ne? Hab aber auch gemerkt, dass all meine Freunde schlecht, also so echt miese Wörter so gesagt haben. Ne? Mm. Und hab mir gedacht, warum? Warum findet ihr den scheiße? Der ist doch viel cooler wie ihr. Also ich meine, warum meckert ihr über den? Und da habe ich zwei Lektionen gelernt. Einmal, wenn du reich bist, hast du die hübschen Frauen. Und zum anderen habe ich gemerkt, so, dass dieser Neid nur schlecht sein kann. Mm. Und da draußen laufen so viele Neider rum, die machen Leuten wie mir oder uns nicht das Leben kaputt, sie machen ihr eigenes kaputt. Weil wenn die neidisch drauf sind und den Typen scheiße finden, dann wird dein Unterbewusstsein nie sagen, hey, du musst so werden. Dann wird dein Unterbewusstsein immer gegen dich arbeiten. Und an jeden Neider da draußen, hey, ich alle nur selber.
Okay, das ist ja ein guter Mindset-Punkt. Wir sind ja beim Mindshift-Podcast. Das heißt, du hast dann als Junger den Ferrari gesehen, das hat dich inspiriert.
Ja.
Ich sage immer, Menschen können inspiriert werden oder sie können getriggert werden.
Ja.
Die können sich denken, ah, der hat das, was auch immer, das irgendein Angeber oder hin und her. Mhm. Und andere denken, hey, der lebt einfach seinen Traum. Wenn der das geil findet, dann warum nicht, ja, wenn er die Möglichkeit hat. Und ich sage das auch immer zu Menschen, die kritisieren und so weiter und so fort, wenn man das macht. Ich sage, hey, jeder soll das machen, was ihm Spaß macht, wenn dem das Auto gefällt. Auch wenn du das nicht möchtest, warum, was bringt es dir, ihn zu kritisieren? Was bringt es dir, in diese negative Energie reinzugehen? Ja. Also sehr spannender Punkt, möchte ich da nochmal drauf zurückkommen, aber nochmal so chronologisch, dass wir da ein Gesamtbild haben. Das war auch so ein prägender Punkt für dich, dass du gesagt hast, du willst Geld machen. Dann hast du begonnen, dich einfach zu beschäftigen, hast die Idee gehabt mit diesem Solarium, bist dann auf eBay weiter, hast den Handel gemacht und hast dann für dich gesagt, hey, ich möchte für mein Alter auch vorsorgen, ich möchte Geld investieren, weil das eine ist ja Geld zu verdienen, das andere ist dann Vermögen aufzubauen und Geld zu investieren. Hast die ersten Immobilien gekauft bei Zwangsversteigerungen, hast dich in das Thema reingefuchst. Wie war aber dann von dem Punkt dieser steile Anstieg, dass du daraus dann wirklich ein riesen Business aufgebaut hast? Ich meine, ihr habt ja hunderte Millionen, ihr habt Milliarden bewegt.
Also es gab mehrere Anstiege. Ja. Also es gab öfter mehr, es gab immer so, wo es so, oh, man hat gut verdient und dann kam eine geile Idee und dann ging es wieder nach oben. Dann ging man da wieder eine Zeit lang und dann kam die nächste Idee und dann ging es wieder nach oben. Also der nächste Anstieg, das war, da kannst du wahrscheinlich mitfühlen. Und zwar habe ich irgendwann gemerkt, hey, wenn du so richtig viel Immobilien verkaufen willst, ne, dann kannst du das in Form von einer Altersvorsorge auch an die Leute verkaufen. Nicht mehr an den Eigennutzer, sondern an den Kapitalanleger. Und da habe ich mich quasi Vertriebsleuten wie dir zum Beispiel bedient. Du warst ja bei der HMI sehr erfolgreich gewesen.
Ja.
Und
Ergo.
Ja, genau. Stimmt, jetzt Ergo. Und das waren so auch tatsächlich die besten Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebe, mit denen ich, Vertriebspartner, mit denen ich zusammengearbeitet hatte, weil die waren einfach energisch, die waren erfolgshungrig gewesen und hatten halt einen richtig guten Strukturvertrieb. Und so habe ich angefangen gehabt, meine Immobilien quasi nicht mehr an den Eigennutzer zu verkaufen, sondern überwiegend quasi über Vertriebe. Und da hatte ich dann viele verschiedene gehabt.
Okay.
Und das war dann so der nächste Start, wo es ein bisschen höher ging, da wurde dann plötzlich so 10, 15 Wohnungen konstant jeden Monat darüber verkauft hast. Mhm. Gepaart dadurch, dass ich die Sachen aus der Versteigerung sehr günstig angekauft hatte, waren das für mich natürlich Riesenmargen. Weil jeder hat ja profitiert davon. Ich habe es günstig angekauft, ich konnte eine super Vertriebsmarge bezahlen an HMI-Größen oder Ergo-Größen wie dich zum Beispiel. Und der Endkunde konnte es immer noch für einen richtig guten Preis ankaufen. Also das heißt, die ganze Nahrungskette hat funktioniert, weil ich so günstig angekauft habe. Und darüber konnte man das dann entwickeln und weitergehen. Und ja, irgendwann haben wir dann ganze Blocks gekauft, die aufgeteilt. Ich meine, wenn du Blocks kaufst, kannst du, wenn du sie dann aufteilst, auch nochmal eine Marge rausholen. Und parallel natürlich immer auch weiter auf Versteigerung. Also das habe ich bis heute nicht aufgehört.
Das heißt, ihr wart immer klassische Immobilienhändler. Und ja. Du sagst, das Geheimnis beim Immobilienbusiness ist, der gute Einkauf, einen guten Deal zu bekommen.
Ja.
Dann hast du eine gute Marge und kannst es dann weiterverkaufen. Okay, das heißt, ihr wart dann sozusagen, ihr habt über Vertriebe verkauft, zuerst an Eigennutzer, dann über Vertriebe an Kapitalanleger.
Richtig.
Und was war aber dann so der Punkt, wo ihr dann wirklich Milliarden an dem Management hattet und verwaltet habt? Ich glaube, das war dann wirklich der Punkt, wo es bei euch auch extrem explodiert ist, damals geschäftlich gesehen. Was hat dann dazu geführt? Nochmal diesen nächsten.
Also dann kam der nächste große Step, der hat damit angefangen gehabt. Vielleicht kennt ihr die Corestate, das ist ein börsennotiertes Unternehmen, war mal im Milliardenwert gewesen. Und der Ralf Winter, der hat die Firma gegründet gehabt. Und ganz am Anfang, wo er sie gegründet hatte, da hatte der schon ein riesen Portfolio anfangs aufgebaut. Und da habe ich ihn kennengelernt über einen gemeinsamen Freund, der mit dem ich auch später zusammengearbeitet hatte. Und dann wurde ich beauftragt, für 20 Millionen pro Monat aus Zwangsversteigerung günstig anzukaufen, weil das in seinem Paket halt eine gute Rendite hergegeben hat. Und das hatte ich auch gemacht, insgesamt für 120 Millionen für ihn angekauft, im Zeitraum von 10 Monaten. Ich hatte die 20 Millionen nicht geschafft jeden Monat, aber und dadurch habe ich natürlich unheimlich viel gelernt, weil um kleinteilig aus Versteigerungen für 120 Millionen in weniger wie einem Jahr anzukaufen, da musst du auf zig Versteigerungen gehen. Da gehst du am Tag mindestens auf 10 Versteigerungen.
Was hast du selber gemacht?
Das habe ich selber koordiniert. Aber da ich ja die ganze Zeit schon auf der Versteigerung war, habe ich mir überlegt, wie kannst du dieses Netzwerk aufbauen? Aber ich habe ja da überall die anderen Händler kennengelernt und kannte den. Und ich wusste, wer ist gut auf der Versteigerung, wer kennt sich aus. Und den habe ich quasi mit ins Boot genommen, habe gesagt, pass auf, ich gebe dir eine Bietvollmacht. Und ich habe für die Corestate quasi in einer Gesellschaft hatten wir gehabt. Und mit dieser Gesellschaft waren wir dann mit Vollmachten ausgestattet und hatten dann quasi für ihn angekauft gehabt. Hatten eine Provision nur darauf bekommen, aber das war trotzdem sehr spannend. So, und jetzt habe ich mir diese ganzen Jungs genommen. Insgesamt waren es 13, also hat ein Team von 13 Leuten gehabt, wo jeder ein absoluter Profi war. Weißt, die waren alle schon 20, 15, 20 Jahre auf Versteigerung. Weil da siehst du immer die gleichen Gesichter auf den Gerichten, ne? Von den Händlern. Mhm. Es kommen immer ganz viele Eigennutzer und so, aber die kommen mal ein, zwei Mal und dann sind sie wieder weg. Dann gibt es diesen harten Kern von Händlern, die siehst du immer wieder. Und mit denen sprichst du auch immer. Weil wenn du was günstig haben willst, dann einigst du dich. Also gehst raus vor die Tür, sprich, wer geht's günstiger? Ne? So. So funktioniert die Welt, Leute. Und so habe ich die kennengelernt und habe gesagt, sag mal, ihr seid doch eh auf den Versteigerungen. Guck mal hier, ihr kriegt da eine Provision mit, eine Unterprovision von uns und noch ein bisschen Fahrtgeld. So, das waren meistens so eher ältere Leute, die immer so auf Versteigerungen gegangen sind, weil es denen Spaß gemacht hat. Die waren alle schon ziemlich durch finanziell. Ja, und so habe ich das geschafft gehabt. Aber so habe ich natürlich auch jeden Banker und jeden, ich habe mir ein Netzwerk dadurch aufbauen können. Also muss ich unheimlich dankbar dem Ralf Winter sein, dass ich diese Chance hatte. Das war ja Wahnsinn gewesen. Ne? Und ich habe die Sachen sehr günstig und unheimlich aufmerksam immer für ihn angekauft, habe das genau immer alles geprüft und hatte so natürlich den Gedanken gehabt, sag mal, wie wird man eigentlich so ein Ralf Winter? War natürlich der nächste Gedanke, weil man denkt ja immer größer. Ne? Und da kam ich auf die Idee, Geldkapital einzusammeln und mit eingesammeltem Geld quasi zu handeln. So, damit ich einfach größer bin und selbst, weil jetzt habe ich für 120 Millionen dieses Paket da aufgekauft. Er hat das dann sehr gewinnbringend dann irgendwann wieder weiterverkauft gehabt. Und mein Gedanke war, Mensch, stell dir vor, du hättest das für dich selber gekauft und hättest es selber gedreht. Und wie kommst du jetzt an das Geld ran dafür? Und so ist der erste Gedanke entstanden, Geld einzusammeln. Das war, glaube ich, 2007 rum. Da habe ich zum ersten Mal Kohle eingesammelt. Das war vor 18 Jahren. Ja, das war der nächste Step dann.
Rückwirkend betrachtet, jetzt habt ihr natürlich auch eine riesen mediale Auffuhr dann gehabt, als ihr verurteilt worden seid. Oder nicht verurteilt, ihr wurdet ja zuerst, glaube ich, in Untersuchungshaft.
Also klar, wir wurden auch verurteilt, aber nie für das, wofür wir angeklagt wurden, zum Beispiel Schneeballsystem.
Ja.
Dafür wurden wir nie verurteilt.
Okay. Und da gab es ja dann extrem viel mediale Aufruhr durch die ganzen Dokus und so weiter und so fort. Was macht das mit einem jetzt im Mindset-Aspekt, wenn man komplett auf der Höhe ist. Man hat, ich glaube, ihr hattet unzählige Autos, Supercars, Luxus-Lifestyle ohne Ende. Und auf einmal wacht man auf und die Realität sieht ganz anders aus. Und die Medien zerfleischen dich und berichten negativ über dich und auf einmal ist dir deine Freiheit entzogen. Was macht das mit dem Mindset? Und wie, nach dieser Phase, wie habt ihr es dann wieder geschafft, euch wieder aufzubauen?
Also erstmal, wenn du dann natürlich in deiner Zelle sitzt, hast du natürlich einen Schock erstmal. Ne? Aber das ist dann ein Weg, wo es sich dann entscheidet. Entweder bist du ein krasser, eine starke Persönlichkeit, dann wirst du dadurch noch stärker. Oder du bist halt ein Schwacher und dann brichst du halt. Ne? Und dann bist du halt ein Waschlappen und das war's dann. Ne? Du kommst dann nicht mehr auf die Beine. Ich habe mich halt fürs Erste entschieden, ein Krasser zu sein. Und habe den Gedanken auch nie zugelassen, dass es das jetzt war oder so. Ich sage, okay, entweder wird es sich klären oder ich werde halt hier ein paar Jahre abhängen. Aber es wird danach wieder weitergehen. Und deswegen, ich meine, in Deutschland ist ja die Straftat dahinter ja eigentlich, dass du erfolgreich bist. Du wirst ja gehasst, weil du Kohle hast. Aber das musst du einfach beiseite schieben. Du musst sagen, pass auf, es gibt gute Möglichkeiten, Kohle zu verdienen und du wirst danach weitermachen und dein Geld machen.
Und du hast ja in der Situation gesteckt, sage ich mal, wo du zu einem Zeitpunkt in deinem Leben einfach ein Gefühl gehabt hast, wo du relativ down warst. Ja? Jeder Mensch, der irgendwie eine gewisse Phase durchlebt, die, sage ich mal, etwas schwerer im Leben ist, lernt ja auch was daraus. Und dadurch, dass wir jetzt hier beim Mindshift-Podcast sind, möchten wir natürlich auch gewisse Mindshifts und Teachings unseren Leuten mitgeben, um einfach Value zu geben. Was würdest du jetzt an der Stelle sagen, bei dem Ganzen, was du erlebt hast? Du warst ja wirklich ganz, ganz weit oben und dann auch im gleichen Moment von einem auf den nächsten Tag sozusagen ganz weit unten. Was würdest du den Leuten da draußen mitgeben an Teachings, wo du sagst, Leute, achtet auf jeden Fall darauf, macht nicht diesen Fehler, den ich eventuell begangen habe, oder allgemein macht nicht diesen Fehler, denn wir sind ja auch heute in einer gewissen Rolle, in einer Position, wo wir Menschen Wissen mitgeben und wo wir sagen einfach, Leute, wenn wir diesen Fehler begangen haben, müsst ihr nicht den gleichen Fehler auch machen, sondern lernt genau aus diesem Podcast heute hier und deswegen sitzen wir auch heute hier und geben euch diesen Value for free. Also was würdest du da sagen?
Also als erstes, also zwei Sachen natürlich, als erstes, das sehe ich jetzt einfach wichtiger, deswegen würde ich das als erste bringen, niemals aufgeben. Also gebt niemals auf. Das ist, würde ich sagen, das Allerwichtigste, weil jeder, also wie ihr auch draußen seid gerade und seid auch gerade auf dem Weg, erfolgreich zu werden, ihr werdet auch auf die Fresse irgendwann fliegen. Und dann ist das wichtigste Mindset, nicht aufgeben, einfach weitermachen. Und egal, wie tief ihr fallt, seht es an mir, wie tief ich gefallen bin, man kann wieder aufstehen. Und das, finde ich, ist sehr, sehr wichtig. Zum Lernen sonst, es gibt einen Punkt, vor allen Dingen, wenn man in Deutschland lebt, Gott sei Dank lebe ich nicht in Deutschland, ne? gibt es einen Punkt, den sollte man nicht machen. So eine extrovertierte Persönlichkeit wie ich hat es da schwer, das nicht zu machen, aber ein verdammt guter Tipp wäre für jeden eigentlich, sich zurückzuhalten mit dem, was man hat, zu zeigen. Kommt jetzt total komisch zu hören von jemandem wie mir, der das Gesetz selber nicht befolgt. Aber solange man in Deutschland wohnt und lebt, ist das echt sehr schädlich, weil Deutschland ist ein sehr neidisches Land und es gönnt euch keiner. Es wird euch keiner gönnen. Und auch eure Freunde, die nebendran euch auf die Schulter klopfen, im Kopf hoffen sie schon, dass du bald fällst, ne? Solange du krasser bist wie die. Ja. Solange du unter denen stehst, kein Problem.
Ja.
Aber ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, das war auch der Punkt, worüber ich gefallen bin. Es war nicht, was ich gemacht habe, sondern was ich jetzt beruflich gemacht habe. Sonst hätte man mich wegen Schneeballsystem verurteilt. Also, ich meine, die haben da, ich saß 4,5 Jahre in U-Haft. Also wenn so ein großer Staat es dann nicht hinbekäme, mich wegen Schneeballsystem zu verurteilen, dann habe ich ganz begangen. Fertig. Dann könnt ihr euch anhören, was ihr wollt.
Ja.
So, und ich würde sagen, das ist das Hauptproblem. Und wenn dann so ein Augenmerk auf dich fällt und die über dich herfallen, wie bei mir, medial und überall und Staatsanwaltschaft und 1200 Beamte waren ja draußen bei meiner Festnahme. also könnt ihr nachgoogeln, 1200. Eine Anklageschrift wurde gemacht, das ist die längste Anklageschrift, die es je auf diesem Planeten gab, seitdem es die Welt gibt. 3051 Seiten. Googelt es mal nach. Eigentlich müsste im Guinness-Buch der Rekorde stehen. Beziehungsweise der Staatsanwalt, dass ich den Quatsch hat einfallen lassen. Und ja, wenn das so alles auf einen einbricht, dann hast du ein Problem, das wieder gerade zu biegen. Und wenn du dann auch noch ja von allen eigentlich, weil alle haben ja unterschwellig, viele, viele Deutschen, die Mehrheit, einen Hass gegen vermögende Leute.
Warum ist das so, glaubst du?
Also, es ist Neid dahinter, ganz klar. Ich meine, sagen wir mal, der typisch Deutsche ist jetzt ein Arbeiter, gerne auch ein fleißiger Arbeiter. Und jetzt sieht der Typ wie dich, 26 Jahre, fährt mit einem Lamborghini, trägt die besten Klamotten, hat eine Uhr für 100.000 Euro an. Wie soll er denn seiner Frau erklären, warum du das jetzt besser bist? Also redet er doch einfach schlecht über dich. Also statt, dass er aufsteht und was aus seinem Leben macht, tut er doch lieber den, der eigentlich viel krasser und cooler ist, von dem er was lernen könnte, auch wenn er 30 Jahre älter ist, tut er doch lieber kaputt reden. Und das ist halt viel in den Menschen drin. Das ist auch ein Grund, warum ich nach Dubai gegangen bin, weil dieses Mindset hier viel geiler ist. Also hier, das war ein Riesengrund gewesen, weil einfach nur diesem Neid zu entfliehen und irgendwo hinzukommen, wo es einfach keinen juckt, was für ein Auto ich fahre, oder das ist hier völlig egal.
Weil das System wahrscheinlich schon von Grund auf anders aufgebaut ist.
Ja, weil einfach besser.
Wir haben es ja auch in den Podcasts davor schon besprochen, wir haben ja ein ganz klassisches System, ne? Du gehst in den jungen Jahren in den Kindergarten, dann gehst du in die Schule, dann sollst du in die Schule, sollst die ganze Schulbahn durchlaufen von 1. bis 10. oder 1. bis 12. Klasse Abitur, sollst danach studieren, sollst aus dem Studiengang raus.
Ich meinte gerade, du meintest Dubai, deswegen habe ich gemeint besser. Also Deutschland meinte ich nicht besser. Ein kurzer Zwischenruf.
Nee, alles gut. Und sollen dann im Prinzip unsere 10, 12 Jahre in die Schule gehen, danach studieren und nach dem Studium in ein Angestelltenverhältnis gehen. Ja? Du sollst ja an sich ja bestenfalls nie selbstständig werden, sondern sollst einfach die klassische Laufbahn durchlaufen. Und deswegen ist das auch wahrscheinlich bei uns in Deutschland, in der Gesellschaft noch nicht so verstanden, dass man wirklich irgendwie ausreißen kann, sondern man kriegt das automatisch eingepflanzt.
Absolut.
Dass man wirklich diesen Weg durchlaufen soll, dass man genau auch diese Ausbildung einfach hat und dass man am Ende ja in irgendeinen Beruf gehen soll, wo man dann halt limitiert ist. Ja, weil im Endeffekt ist es ja so, wenn du als Persönlichkeit eigentlich viel mehr vorhast, aber du von jeden Tag von 8 bis 18 Uhr arbeiten gehst, am Monatsende deine 3.000 Euro brutto oder netto kriegst, was auch immer, bist du ja limitiert. Und wenn du dann ausbrichst aus dem Ganzen, siehst du ja schon automatisch etwas anders aus und bist wahrscheinlich dann auch schon dieser extrovertierte Mensch. Ja? Aber was der Stefan auf jeden Fall sehr, sehr gut gesagt hat und was ich euch auch immer mitgebe im MindShift-Podcast, eines der wichtigsten Dinge ist einfach der Wille. Der eiserne Wille, den ihr jeden Tag in euch einfach ganz weit oben lassen müsst. Ihr dürft diesen Willen nie verlieren. Ihr müsst wirklich Tag für Tag aufstehen, ambitioniert, motiviert den Willen in euch halten und sagen, egal was kommt, egal wie schlecht es auch aussehen kann, ich habe trotzdem den Willen, erfolgreich zu werden. Und deswegen werde ich tagtäglich durchziehen und werde selbst, wenn ich auf die Schnauze falle, daraus lernen und stärker aufstehen und besser zurückkommen. Und Stefan ist hier das aktuell lebende Beispiel dafür, hat im Gefängnis gesessen, ist rausgekommen, hat immer noch ein starkes Mindset und sagt, ich werde das Ganze wieder meistern, ich werde das Ganze wieder auf ein gewisses Level bringen, werde aus meinen Fehlern lernen, denn wir sind Menschen, wir sind keine Roboter, jeder von uns macht mal gewisse Fehler. Und es ist auch erlaubt, Fehler zu machen. Natürlich wird man verurteilt von Menschen und Menschen sind einfach viel schneller darin, Worte einfach rauszulassen und jemanden zu beleidigen, anstatt darüber nachzudenken, was kann ich eigentlich aus diesen Fehlern lernen? Was kann ich tatsächlich aus dem lernen, was der andere Mensch schon vorgemacht hat? Denn es gibt immer zwei Seiten von dem Ganzen. Ich kann das Ganze einmal aus der Ansicht betrachten und sagen, ah, was für ein Scheißtyp. Und dann gibt es auch die andere Seite, wo ich sagen kann, was für ein geiler Typ. Der hat diesen Fehler gemacht, genau diesen Fehler werde ich nicht machen. Ich werde daraus lernen, was er gemacht hat und werde das Ganze besser machen. Also Leute, es liegt immer im Auge des Betrachters. Seid immer in der Fülle. Das, was wir auch im letzten Podcast schon gesagt haben. Denkt aus der Fülle, lebt aus der Fülle, lebt aus der guten Energie. Und so werdet ihr auch immer das Positive in dem Ganzen sehen. Natürlich realistisch bleiben und das Ganze auch realistisch betrachten, wenn gewisse Dinge scheiße sind, daraus lernen und besser machen. Okay?
Gut gesagt. Sehr geil.
Okay, sehr cool. Das heißt, was jetzt so die Mindshifts, die ich bis jetzt aus dem Gespräch rausgehört habe, du sagst, was du auch gerade gesagt hast, man braucht einen Willen, man braucht ein Ziel. Weil ohne Ziel wirst du dich nicht bewegen, du wirst einfach wahrscheinlich nicht mit Intensität einer gewissen Richtung folgen. Das Zweite, man kann immer aussuchen, lasse ich mich durch jemanden inspirieren oder bin ich ein Hater, bin ich ein Neider. Ein Hater, ein Neider zu sein, ist immer schwieriger. Weil viele Menschen können das, wie du sagst, nicht ertragen, wenn jemand anderer erfolgreicher ist. Aber Menschen, die ein Wachstumsmindset haben, die lassen sich dadurch inspirieren. Die wünschen anderen Menschen auch den Erfolg. Dann hast du gesagt, du hast immer so überlegt, wie kannst du den nächsten Schritt erreichen? Wie kannst du den nächsten Step, das nächste Level erreichen? Das ist auch das, was mir gestern aufgefallen ist im Gespräch, dass ihr einfach immer geschaut habt, wo ist das nächste Level? Dass ihr euch nicht ausgeruht habt auf dem Level, wo ihr wart, sondern ihr wart immer wachstumsorientiert. Und dann natürlich das große Learning von dir, never give up, niemals aufgeben. Und ich finde, das muss ich sagen, das ist schon inspirierend, dass man einfach sieht, Menschen können zerbrechen und Menschen können einfach weitermachen. Egal wie jeder Zuschauer jetzt das bewertet, ob er jetzt auch getriggert ist oder sich inspiriert fühlt, das bestimmt ja jeder für sich selbst. Am Ende des Tages ist das Wichtigste meiner Ansicht nach, dass man auf sich und auf seine Ziele sich konzentriert und nicht die ganze Zeit die Energie nur damit verschwendet, das Leben der anderen Menschen zu beobachten, was ja die meisten machen, weil ihr eigenes Leben halt langweilig ist. Dadurch beobachten sie nur
das Leben. Beobachten sie, um daraus was zu lernen.
Richtig.
Um was Positives mitzuholen.
Das ist ein guter Punkt. Das heißt, es geht immer darum, wie nutze ich meine Zeit, wie nutze ich den Content, den ich mir anhöre und so weiter und so fort. Also die meisten Menschen, die ganze Zeit nörgeln, denen bringt das ja nichts, du hast es vorhin selber gesagt, das schadet denen selbst durch diese negative Energie, in der sie drin sind. Jetzt ist mir eine Frage aufgekommen, also auf der einen Seite jetzt in der Story, wo ist dann Jonas mit reingekommen, dein Geschäftspartner, das heißt auf diesem Weg, wo ist der mit reingekommen, ihr habt ja dann gemeinsam die S&K-Firma aufgebaut. Und vielleicht kannst du es in einem Zug beantworten. Was gab es irgendwelche so auf deinem Weg als Unternehmer, irgendwelche so richtige Key-Moments, so prägende Momente? Es kann eine lustige Story sein, es kann ein Moment sein, den du einfach niemals vergessen wirst. Das erste Mal einen riesen Geldbetrag verdient gehabt. Vielleicht gibt es da auch im Zuge dessen, wo du Jonas kennengelernt hast, dann irgendeine Story, wo du sagst, hey, das könnte man wirklich... diese Story könnte man wirklich verewigen, weil es so in deinem Gedächtnis geblieben ist.
Also ich muss sagen, eigentlich gab es das jeden Tag irgendwie. Ne? Also so, wenn du in dieser Wachstumsphase bist, die ja unaufhörlich war, dann gab es halt einen Absturz irgendwann und dann ging es ja danach wieder weiter. Da hast du jeden Tag irgendwie was sehr Witziges. Also wenn du mit einem geilen Mindset rangehst, hast du immer jeden Tag irgendwas Spannendes, Lustiges, was du mitnehmen kannst. Aber klar, es gab auch ganz besondere Momente und bei mir waren die meistens immer damit verbunden, dass ich irgendwas Neues rausgefunden habe, wie man nochmal größer werden kann. Dann daran gearbeitet habe, es umgesetzt habe und dann gesehen habe, es hat funktioniert. Und in der Wirtschaft ist es ja einfach. Das Resultat siehst du dann immer mit der Kohle auf dem Konto. Mhm. Das kommt natürlich nicht von heute auf morgen. Du hast eine Idee, dann machst du ganz viel, hast du erstmal Ausgaben, das funktioniert nicht, klappt nicht. Du machst weiter, stehst weiter auf, aber immer nochmal weiter mit einem positiven Mindset und irgendwann klappt es. Und dann ist es einfach ein geiler Moment.
Und wie hast du dann Jonas kennengelernt und wie habt ihr euch zusammengetan, dass ihr gesagt habt, hey?
Das kannte ich schon lange vorher, also auch noch vor meiner Sonnenstudiezeit. Da war er noch Schüler gewesen und irgendwann, das war nachdem ich die erste Immobilie schon ersteigert hatte und so gewinnbringend verkauft hatte, da war er noch Schüler und wollte gerade studieren, ich glaube BWL-Studium, und dann habe ich ihn überredet gehabt, das Studium abzubrechen und ob er nicht mit mir mitmachen will.
Okay. Und was war da vielleicht das Mindset-Learning? Du hättest ja natürlich auch alleine dein Geschäft aufbauen können. Ich meine, du warst schon im Immobilienbusiness aktiv. Was war dann der Unterschied, dass ihr das zu zweit gemacht habt? Hat das mehr Spaß gemacht? Wo wärst du, wenn du das alleine gemacht hättest? Kannst du das so sagen?
Also es macht einfach mehr Spaß, das zu zweit zu machen. Ich glaube, ihr macht ja auch viel zu zweit. Und das könnt ihr dann bestätigen.
Ja.
Es ist einfach viel unterhaltsamer. Also wenn du gemeinsam ein Ziel hast, und gemeinsam jeden Tag an einem Projekt arbeitest und dann im Bestfall noch mit einem großen Team dahinter und das ganze Team auch noch dahinter steht, das ist schon gigantisch. Das ist schon ein geiles Gefühl, so gemeinsam was aufzubauen und gemeinsam was zu erreichen und das dann gemeinsam auch zu feiern. Also das ist schon irgendwie cooler wie allein.
Okay.
Also es geht da hauptsächlich darum, einfach mehr Spaß zu haben daran.
Ja, cool. Wir haben ja viele junge Zuseher. Da sitzt jetzt vielleicht jemand, der hört sich das an, der schaut sich das an und der ist 18, 19, 20 Jahre und der sagt, ich will auch erfolgreich werden. Ich möchte auch ein Leben in Reichtum führen. Ich möchte aus meinem Leben was machen. Stell dir jetzt vor, du hättest jetzt den 18-jährigen Stefan wieder vor dir sitzen und der startet wieder bei Null und heute ist ja eine andere Zeit als vor 20, 30 Jahren. Es haben sich ja viele Dinge geändert. Was würdest du jetzt deinem 18-jährigen selbst sagen, wenn er wieder von Null starten würde?
Mach wieder alles genauso, wie du es gemacht hast.
Okay, krass. Das heißt, du würdest ihm sagen, hey, geh wieder genau diesen Weg,
ja,
weil diese Erfahrungen sind einfach Teil deiner Geschichte sozusagen.
Ja.
Krass.
Also würdest du heute auch an der Stelle nicht sagen, ich hätte lieber nicht diesen oder diesen Fehler machen sollen?
Du, es gibt immer ein paar Fehler, die dann Rückschläge gebracht haben. Aber ich muss sagen, es waren eigentlich dafür, was ich alles gemacht habe, relativ wenige Rückschläge und wenig Fehler dafür gewesen. Es waren zwar dann vielleicht Fehler, die gravierend waren und eine extreme Auswirkung dann hatten. Aber wenn du so nach oben gehst und so viel machst wie wir, ich meine, wir hatten über 300 Firmen zum Schluss, wir hatten Emissionshäuser übernommen, wir hatten über 7,5 Milliarden Euro unter Management gehabt. Ich meine, da musst du so viel machen, da passieren auch mal Fehler, das lässt sich nicht umgehen. Also fehlerlos zu sein, das kann nie das Ziel sein. Das Ziel muss sein, Fehler zu machen, eine Menge Fehler und daraus zu lernen. Und,
richtig.
Und das muss das Ziel sein. Wenn du den ganzen Tag nur den Fehlern aus dem Weg gehen willst, dann machst du nichts und dann kannst du auch nichts lernen. Da ist in Deutschland natürlich ein falsches Mindset, weil die sagen, wenn einer einen Fehler gemacht hat, dann muss der weg. Das sehe ich aber anders. Da sehe ich eher die amerikanische Mentalität. Da macht jemand Fehler und ist schon fünfmal hingefallen. Der Typ ist viel krasser, weil er ist nämlich fünfmal aufgestanden. So, und so sehe ich das auch. Weil ein Erfolg managen, das kann jeder. Aber mal mit Misserfolg wieder klarzukommen, da musst du schon ein bisschen härter sein.
Aber was unterscheidet dann, was hat euch unterschieden, also allein jetzt nur vom Aufbau mal von der Firma und dass ihr so ein großes Team aufgebaut habt. Viele wollen ja eine große Firma aufbauen. Was hat euch unterschieden oder was unterscheidet vielleicht generell, würdest du sagen, Menschen, die das schaffen, von Menschen, die das einfach nicht schaffen, weil es versuchen viele, aber was ist da der Unterschied?
Also einmal ist der Unterschied den absoluten Ehrgeiz.
Mhm.
Und ich glaube, das Wichtigste ist der Ehrgeiz und der absolute Wille. Weil dann gibt es natürlich ganz viel, was du können musst und was du dir aneignen, was du einfach lernen musst. Und das lernst du aber auch nur, wenn du unbedingt diesen Willen hast. Natürlich ist es hilfreich, wenn jetzt jemand neu anfängt, könnte mich den ganzen Tag fragen, was er zu machen hat. Mhm. Dann müsste er den ganzen harten Weg nicht mehr gehen. Vielleicht ist es aber auch besser, wenn er den ganzen harten Weg geht für seine Persönlichkeit. Aber ich könnte es mir auch einfach erklären. Und jetzt weiß ich ja alles, wie es geht. Mhm. Aber ich glaube, es ist ein Vorteil. Also ich hatte ja auch immer wieder so hin und wieder sowas, wie man sagt, einen Mentor für einen bestimmten Bereich. Ich glaube, sowas bringt schon viel. Und zum Beispiel Bodo Schäfer, jeder kennt den wahrscheinlich, sein Konzept basiert ja auch darauf, dass man sich möglichst früh einen Mentor sucht, der einen so begleitet. Das kann natürlich eine Abkürzung sein, eine sehr starke, weil du dann viel lernst, weißt schon mal, was du machen kannst und kannst dir viel, viel Zeit natürlich sparen. Aber es geht auch ohne.
Gab es in deinem Leben so Erkenntnisse, die wirklich so deine Ansicht auf die Welt verändert haben oder auf die Dinge? Also gab es da so richtige Shifts, wo du neue Erkenntnisse hattest in deinem Leben? Bist du auf irgendwas draufgekommen? Manche sagen dann, ja, ich bin draufgekommen, wo ich das ganze Geld, die ganzen Autos hatte, bin ich auf Dinge draufgekommen, die mir vielleicht noch wichtiger waren. Oder dass das, ob ich jetzt 20 oder 30 Autos habe, geil ist, aber jetzt im Gefühlslevel keinen großen Unterschied mehr macht und so weiter. Gab es irgend so Erkenntnisse, wo du sagst, das sind so Lebensweisheiten, die man mit so einem extremen Leben, wie du es hattest, hunderte Millionen gemacht, jahrelang im Gefängnis gesessen, gab es da irgendwie so Lebensweisheiten, die du jetzt in den letzten, ich glaube, 47 Jahren.
Hey, 46.
Pardon.
Schneid das raus.
In den letzten 46 Jahren dann einfach auf diesem Extremweg, kann man ja so sagen, auf diesem Extremweg auch, wie gesagt, ihr wurdet ja auch krass gefeiert, dann Riesen-Hate-Wellen, Beleidigungen, Probleme, Stress ohne Ende. Das ist ja alles intensiv.
Also ich will ehrlich sein, ich sehe, worauf du hinaus willst, dass man zum Beispiel sagt, auch wenn du alles hast, dann erkennst du, was wirklich wichtig ist und dann ist es das XY für so wichtig. Ich glaube, die Leute, die das sagen, lügen und wollen einfach diesen Neidern irgendeine Geschichte erzählen, weil sie die anders hören wollen. Das ist meine tiefe Überzeugung. Weil in Wirklichkeit, da gibt es keine Erkenntnisse, dass das irgendwie schlecht ist. Mehr Geld zu haben, daran gibt es nichts Schlechtes. Mehr Geld hast, du kannst anderen Leuten viel mehr helfen, du hast viel mehr Freizeit, du bist freier. Was heißt Freizeit? Du bist freier. Du kannst hinfliegen, wo du willst. Du hast viel mehr Möglichkeiten, du kannst die Welt ganz anders sehen, du lernst viel mehr Menschen dadurch auch kennen. Also es gibt einfach nichts Negatives daran. Du müsstest ein Grund auf negativer Typ sein, dass du halt viel Schlechtes dann machst. Ne? Aber selbst der hätte ja den Vorteil, dass er das, was sein Ziel wäre, Schlechtes zu machen, dadurch noch mehr machen zu können. Also für diese Person, die Geld hat, ist es einfach, gibt es keinen Nachteil dadurch. Also wer das erzählt, der will die Liebe der Massen haben damit und damit mal in den Arm genommen werden oder so, weil er zu viel gehasst wird.
Also. Aber wahrscheinlich war das schon so, oder? Wenn du zu einem Zeitpunkt sehr, sehr viel Geld hast, dass du auch wirklich sehr viele Menschen in deiner Umgebung hast.
Ja, weil etliche, klar.
Wenn es dir sehr, sehr gut geht, hat man dann auch meistens alle Menschen hinter sich. Und dann,
die sind dann auch wieder weg, wenn das Geld weg ist.
Genau das ist es.
Ja, aber das heißt, daran ist ja jetzt nicht das Geld schuld.
Nein. Ist es auch nicht.
Und ohne das Geld wären die Menschen in der Zeit ja auch gar nicht da gewesen. Waren ja trotzdem, nur weil die dann weg waren, heißt es ja nicht, dass es alles Grund auf schlechte Menschen waren. Das heißt nur, ich bin halt jetzt nicht mehr so interessant wie vorher. Es ist halt Zeit, dass ich wieder interessanter werden sollte.
Naja, das kommt ja auch wieder. Muss man halt, kommt immer wieder auf die Ansicht an, ne? Wie du sagst, ist es ja auch 100% richtig. Ich meine, wenn du Geld hast, wenn du polarisierst, wenn du auffällst, fällst du natürlich vielen Menschen auf. Viele Menschen wollen natürlich mit erfolgreichen Menschen unterwegs sein und in Kreisen, wo auch, sage ich mal, schön gefeiert wird.
Guck mal, es ist ja auch viel so, man sagt dann, ja, wenn man Geld hat, dann sind die Leute alle da. Wenn du keins hast, gehen sie alle und lassen sich im Stich. Das ist, dahinter kann aber auch was ganz anderes stecken. Zum Beispiel, wenn du Geld hast, hast du eine viel geilere Ausstrahlung. Du bist arm, du bist viel großzügiger, du kannst Menschen unterstützen. Du bist auch immer viel besser gelaunt. In deiner Umgebung jetzt zu sein, macht dir viel mehr Spaß. Wenn du jetzt gerade pleite gegangen bist und mit so einer Fresse rumläufst, hat ja auch keiner mehr Bock, bei dir abzuhängen. Ich meine, wer will denn jetzt mit einem miesen Peter den ganzen Tag besuchen? Ich meine, ist doch so. Ich meine, es muss nicht nur daran liegen, dass die Menschen alle schlecht waren. Vielleicht war ich dann da ein geilerer Typ. Und dann später habe ich so eine Fresse. Und dann bin ich halt nicht mehr so der coole Typ, bei dem man unbedingt abhängen will.
Also seht ihr, Leute, es kommt immer auf die Ansicht des Betrachters an.
Selbst ein Stefan. Und auf die innere Einstellung.
Immer positiv eingestellt. Sieht gar nicht das Schlechte in dem Menschen, sondern sagt, eventuell ist es einfach, liegt das an mir. Meine Ausstrahlung war zu der Zeit nicht mehr geil. Ich habe mich nicht mehr so gut gefühlt und habe dadurch die Menschen nicht mehr so angezogen. Die Menschen sind deswegen weggegangen. Ein anderer würde eventuell sagen, ja, dann, wenn es drauf ankommt, sieht man dann halt wirklich, wer an seiner Seite ist. Und dass die ganzen Menschen natürlich, sage ich mal, die Ameisen, die um einen drumherum sind, auf einmal alle weg sind, weil sie nur da waren, weil das Geld da war. Also es gibt wieder verschiedene Ansichten. Und was ich geil finde, dass der Stefan einfach immer wirklich positiv das Ganze sieht, mit einer guten Energie. Und das ist genau der Grund, warum du auch immer erfolgreich sein wirst. Weil du einfach diese geile Energie mitbringst, in der Fülle lebst und sagst, ey Leute, kein Problem. Ihr seid nicht mehr da gewesen. Verstehe ich. Ich war vielleicht nicht mehr so dieser Typ wie jetzt, aber jetzt kommen auch wieder alle Leute. Also von daher.
Was jeder lernen kann, weil wie gesagt, Mindshift Podcast steht für Learning, steht für Mindset. Das heißt, wir werden verschiedene, ab und zu auch verschiedene Leute hier haben, mit denen wir drüber sprechen, einfach um aus Stories zu lernen. Ja, du kannst von einem Pfarrer oder von einem Priester kannst du Dinge lernen, du kannst aber auch von einem Mafia-Boss was lernen. Das sind einfach komplett unterschiedliche Leben. Da muss man gar nicht bewerten, finde ich das gut, finde ich das schlecht, was die Person macht, was die Person erlebt hat. Da geht es einfach nur um das Learning, was dann jeder für sich selber am Ende des Tages rausziehen kann. Und ich sehe so viele Menschen, die kommen nicht mal in die Gänge. Die jammern, weil sie ein negatives Kommentar bekommen auf Instagram. Die jammern, weil sie einmal Streit haben mit der Freundin. Oder weil irgendein Mini-Problem auf sie zukommt und dann sind sie wieder demotiviert, liegen auf dem Sofa und machen nichts. Und ich meine, das, allein das kann man ja schon wieder mitnehmen. Wir haben es öfter gesagt, du hast Shitstorms gehabt, du hast, wahrscheinlich wurdest du auch bedroht, du hast Probleme gehabt ohne Ende und trotzdem sitzt du hier, machst einen Podcast, kommst an, machst dein Business, gibst Gas, bist wieder erfolgreich und lebst den Lifestyle, den du gern leben willst. Mit schönen Autos, mit einer schönen Wohnsituation hier in Dubai, wo jeden Tag das Wetter geil ist. Du hast dich einfach nicht unterkriegen lassen. Und bist jeden Tag wahrscheinlich dankbar für den neuen Tag. Wie wir dich jetzt kennengelernt haben, du bist gelassen, entspannt, gut drauf, höflich mit den Kellnern, mit den Leuten, die hier das Podcast-Studio für uns aufgebaut haben. Und ich glaube, da ist auch ein Learning. Weil viele Menschen nicht die mentale Stärke besitzen, wirklich Gas zu geben, um was auf die Kette zu kriegen. Und die haben bei 0,1% der Probleme schon ein Riesenthema. Also was würdest du vielleicht den Menschen sagen, wie kriegt man diese mentale Stärke und wie geht man mit Problemen eigentlich um?
Also einmal ist natürlich wichtig, dass du hier so ein bisschen härtere Schale dann anlegen, auflegen, auferlegen musst. Weil so Kleinigkeiten dürfen dir einfach nicht auf den Sack gehen. Es gibt immer Menschen, die dich nicht mögen. Ja. Das ist in Ordnung. Mach dir nicht weiter Gedanken darüber. Denk darüber, wie viele Menschen es gibt, die dich mögen und konzentriere dich auf die. Wenn du dich auf die konzentrierst, die dich nicht mögen, bei mir sind das recht viele. Aber wenn ich das machen würde, das wäre doch Schwachsinn. Das bringt mich doch nicht weiter. Konzentriere ich mich doch lieber auf die anderen. Oder wie du eben das Beispiel gebracht hast, kriegst du irgendwie einen Negativkommentar oder Freundin macht Schluss. Klar, das ist so Sachen, die nehmen jeden mit. Aber es kommt darauf an, wie lang beschäftigt dich das? So, das kann ja jetzt, oh, ist verlassen worden, das ist jetzt traurig, klar. Aber jetzt geht's auch weiter und jetzt vergiss es. Hast ein blödes Kommentar bekommen, ist in Ordnung. Aber jetzt vergiss es und konzentriere dich mal aufs positive Kommentar. Und dann weiter. Also immer wieder die Richtung aufs Positive ziehen. Und ich sag dir, es liegt daran, ob der vom Sofa aufsteht oder nicht, was seine Gedanken tagsüber sind. Und die muss er halt kontrolliert bekommen. Wenn du negative Gedanken die ganze Zeit hast, dann strahlst du Negativität aus. Und dann ist das eine Abwärtsspirale. Mhm. Und das fängt ja daran an, ob du ein geiler Typ bist oder nicht. Fängt doch an, was du denkst. Was ist in deinem Kopf los? Stehst du jetzt auf, wow, was für ein Scheißtag? Oder stehst du morgens auf, guckst raus und sagst, verfick doch mal, ich bin in Dubai und es ist ein geiles Wetter. Und wenn du nicht in Dubai bist, dann hast du vielleicht eine coole Katze, die morgens sich bei dir auf den Bauch legt und denkst dir, wie geil. Also es gibt ja tausend Sachen, wo du rüber dich freuen kannst. Oder wenn du in Deutschland bist, sagst du, hey, hier wächst ein riesengroßer, geiler Baum einfach im Wald. Mhm. Das gibt es hier nämlich nicht, hier ist die Wüste. Also egal, wo du bist, die
Seiten, Palmen.
Genau. Aber worauf ich hinaus wollte, konzentriere dich auf die schönen Sachen und nicht auf die schlechten.
Also ist der Mindshift wieder an der Stelle. Es ist sehr, sehr wichtig, was ihr in eurem Mindset habt. Denn alles beginnt in eurem Mindset. Wenn ihr euer Mindset in der richtigen Position habt, könnt ihr euch auch alle weiteren Skills aneignen für das Feld, was ihr braucht, für dieses Business, was ihr ausführen wollt. Das haben wir auch schon sehr oft in unserem Podcast gesagt und deswegen heißt ja unser Podcast auch Mindshift. Deswegen, Leute, macht euch ganz genau die Gedanken darüber, euer Mind dahin zu shiften, immer positiv zu sein. Und genauso wie der Stefan das gerade sagt, wenn ihr einen riesen Baum in Deutschland habt, dann seid glücklich darüber, einen grünen Baum zu haben, den ihr jetzt eventuell woanders nicht habt in der Wüste. Aber wenn ihr jetzt gerade in der Wüste seid und da seid Palmen, dann seid glücklich darüber, die Palmen zu haben. Und das ist auch, sage ich mal, die Schönheit des Lebens. Denn wenn es nicht regnen würde, würden wir die Sonne auch wahrscheinlich nicht so genießen. Deswegen genießt den Regen, genießt die Sonne, genießt schwarz und weiß, up and down und versucht immer das Positive in jeder Lebenslage zu sehen. Und so werdet ihr immer wieder nach oben kommen. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Deswegen sind auch mein Bro Raphael und ich heute, wo wir sind, weil wir konstant durchgezogen haben, ohne an diesem Tag darüber nachzudenken, wie tief geht es wirklich noch weiter, sondern okay, ich bin gerade an der Stelle, ich sitze gerade schon irgendwo tief, aber dann gucke ich wieder nach oben und gucke wieder auf das nächste Level. Wie komme ich wieder nach oben? Genau diese Gedanken müsst ihr euch immer einpflanzen. Bleibt immer positiv, bleibt stark, habt den eisernen Willen. Ihr könnt alles schaffen, was ihr wollt. Stefan hat es aus dem Kinderzimmer bis zum Milliardenimperium geschafft. Ist wieder gestürzt und wird heute wieder nach oben gehen. Also bleibt motiviert, ambitioniert und zieht durch.
Dazu noch jetzt gegen Ende zum Podcast hin. Also wir haben jetzt von dir Insights bekommen, Mindshifts bekommen, um erfolgreich zu sein, weil Fakt ist, wir sagen es immer wieder, Erfolg ist das, was erfolgt. Richtig. So, Erfolg definiert jeder für sich am Ende des Tages und wie gesagt, da geht es jetzt für die Zuschauer gar nicht darum, irgendwie Erfolg zu bewerten, weil jeder hat ja eine andere Definition, wann ist er erfolgreich. Du hast es vorhin gesagt, es geht immer auch um die Intention. Ich kann sagen, hey, wir haben hier hinten unseren Assistenten, ich möchte ihn jetzt schlagen und ich gehe hin und verpasse meinen Schlag, dann hätte ich mein Vorhaben erfolgreich absolviert. Was ich jetzt natürlich nicht mache, weil es eine blöde Intention und das ist jetzt ein extremes Beispiel. Aber dann wäre ich mit dem, was ich machen will, erfolgreich. So, das heißt, du hast jetzt einfach Tipps mitgegeben, wie wird man erfolgreich?
Das richtige Ziel solltest du dir
haben. Genau, richtig. So, das heißt, jeder kann jetzt die Tipps anwenden, einfach für seinen gewünschten Erfolg. Das bestimmt ja jeder selbst. Nur mir ist jetzt noch eine Frage in den Kopf geschossen. Es ging Ende hin, ich glaube, wir haben jetzt noch so
10 Minuten.
Genau, 10 bis 15 Minuten, um das Ganze abzurunden. Und Leute, schreibt es uns in die Kommentare mal. Ja? Schreibt es uns jetzt mal in die Kommentare. Komplett, nur mal aus der Learning-Perspektive von diesem Podcast. Nicht aus irgendeiner Vorurteilsperspektive. Weil, deswegen sind wir auch heute hier und machen diesen Podcast, weil wir keine Vorurteile haben, weil wir von Menschen lernen wollen. Schreibt in die Kommentare und von ihrer Geschichte. Schreibt in die Kommentare, was ist bis jetzt euer größtes Learning aus diesem Podcast? Und schreibt es unten in die Kommentare, ob ihr einen Part 2 wollt, wo auch dann der Jonas dabei ist. Schreibt es unten mal in die Kommentare, liked das Video. Und jetzt ist mir eine Frage in den Kopf geschossen. Und zwar, ihr habt ja euer S&K-Immobilien-Business aufgebaut. Also nochmal, es war immer der Immobilienhandel. Ihr habt Immobilien günstig gekauft, teurer verkauft, das heißt, es gibt eine Marge, so funktioniert jedes Handelsgeschäft und an dieser Marge habt ihr Geld verdient. Dann habt ihr eure Mitarbeiter bezahlt und so weiter und so fort und habt Geld verdient. Und ihr habt am Anfang hast du das selber gedreht, dann über Vertriebe, dann über größere Vertriebe, einen Kapitalanleger und dann irgendwann über Fonds und noch größere Gesellschaften und so weiter und so fort. Das ist eigentlich das Kerngeschäft immer weiter größer gemacht, immer weiter aufgebaut. Jetzt ist meine Frage in den Kopf geschossen. Das Ganze wurde ja unterbrochen, ihr hattet dann rechtliche Schwierigkeiten, war in Untersuchungshaft logischerweise, da kann man dann nicht mehr die Firma weiterführen und so weiter und so fort. Was hätte passieren müssen? Weil jetzt gibt es viele, die was Großes aufbauen wollen, aber die ja auch dann durch, boah, die sind ins Gefängnis gekommen, dadurch Angst bekommen, vielleicht selber eine große Firma aufzubauen. Was müsste passiert gewesen sein, dass S&K von damals bis heute ohne Unterbrechung noch existieren würde, dass, vielleicht, wie groß denkst du, wäre dann das Unternehmen, wenn ihr nicht ins Gefängnis gekommen wärt und so weiter und so fort. Was ist da jetzt vielleicht das Learning? Wie hätte man das alles vermeiden können? Und was hätte passieren müssen, dass jetzt Jahre später die Startfirma von Jonas und ihr, wie ihr begonnen habt, jetzt noch laufen würde, keine legalen Probleme da wären und ihr jetzt das Geschäft ganz normal weitergemacht hättet, ohne diese Unterbrechungen, ohne den Shitstorm, ohne Riesenanklageschriften und so weiter?
Eigentlich, wie ich es eben schon gesagt hatte, wir hätten einfach nicht so protzen dürfen. Dann hätte es nicht so Angriffsfläche gegeben, dann hätte man nicht so, man ist ja erstmal bei uns reingestürmt, hat uns ja verhaftet und dann hat man ja geguckt, was gibt's da Großes. Also, das kann jedem passieren. Und irgendwas finden die dann immer.
Aber was?
Hätten wir aber nicht so polarisiert und hätten das nicht, hätte es ja keinen Grund gegeben, weil dann wäre uns niemand auf den Sack gegangen. Logischerweise.
Okay, das war der Auslöser dann
sozusagen? Das war der ursprüngliche Auslöser. Logisch, es gab da mehrere so Sachen, die dann natürlich alle zusammenkommen. Wenn du fällst, dann hast du 10 Angriffsflächen. Da gibt es die Sekretärin, mit der du dich verstritten hast, die jetzt versucht, gegen dich die vielleicht zur Staatsanwaltschaft geht, da ein bisschen stichelt und ein paar Falschaussagen macht. Da gibt es den Konkurrenten, dem du vielleicht jeden Monat 3-4 Millionen quasi abfichst. Dadurch, dass du sein Geschäft ihm eben wegnimmst. So ist es halt im Geschäftsleben. bei 2-3 Millionen und der vielleicht bessere politische Kontakte, da greift er dich natürlich auch an. Aber all diese Angriffe hätte man natürlich überlebt, wenn wir nicht so nach außen hin so auf groß gemacht hätten. Und damals, heute siehst du das ja überall, dass jeder zeigt ein Auto und in der Villa in der Zeit von Social Media. Aber früher gab es das nicht so. Und da war das eine Ausnahmeerscheinung. Heute würde das vielleicht gar nicht mehr so schlimm sein wie damals. Aber damals hast du das nirgendwo so groß gesehen. Höchstens aus irgendwelchen Filmen aus Miami oder so. Aber in Deutschland, das war nicht so bekannt. Und das war der Hauptgrund. Mit allem anderen wär man irgendwie fertig geworden. Also ich, auch wenn ich es selber nicht mache, ist es aber ein guter Tipp, ein bisschen zurückhaltend sein. Mhm. Aber bei mir ist es jetzt auch überflüssig. Ich meine, wenn ich jetzt hingehen würde und würde einen auf Zurückhaltung machen, das wäre doch so unauthentisch. Da wird doch jeder wissen, der redet doch nur.
Mhm. Was uns auch interessieren würde, und dann kannst du noch die finale Frage, ein, zwei Fragen stellen, was uns interessieren würde, was wir haben uns natürlich auch unterhalten, wir haben uns ja gestern getroffen und dann mein Bro und ich, wir sind ja auch jeden Tag gemeinsam. Ich glaube, das war ja bei euch auch ähnlich, habt ihr gemeinsam Dinge aufgebaut, also ich kann das unterschreiben. Natürlich ist es cool, alleine erfolgreich zu sein, aber es ist immer geiler, mit einem wirklich engen Freund an der Seite oder engen Geschäftspartner das zu machen, gemeinsam die Erfolge zu feiern und gemeinsam die Sachen aufzubauen, gemeinsam an die Sache anzugehen, genauso wie heute. Asad hätte den Podcast allein machen können, ich hätte den Podcast allein machen können, aber es ist doch viel geiler, wenn wir hier gemeinsam sitzen, wenn wir jede Woche zu zweit uns treffen im Studio und nicht einer von uns alleine die Kamera reinspricht, sondern wir gemeinsam die Dinge besprechen, also das kann ich nachvollziehen. Wir haben uns auch gedacht, hey, was wäre noch spannend, den Stefan zu fragen? Und zwar, was würdest du jetzt, welche Botschaft willst du den Leuten mitgeben, die dir folgen und die durch dich inspiriert sind? So, und was würdest du deinen Fans mitgeben? Und welche Botschaft würdest du den Leuten mitgeben, die wirklich deine Hater sind und unter jedes Video negative Sachen kommentieren und so weiter? Was? Also einmal zu den Leuten, die inspiriert sind und einmal zu den Leuten, die wirklich vielleicht schon fast sogar einen Hass bekommen, wenn sie ein Video von dir sehen. Welche Botschaft willst du diesen Leuten jetzt geben? Einfach nur um diese zwei Bereiche zu sehen, was da die Botschaft an diese zwei Bereiche wäre.
Ja, zum Abschluss, was würde ich euch gerne mitgeben an alle, die mir folgen und mich im Grunde genommen ganz gut finden? Ja, guckt weiter rein. Vielleicht, dass ich in Zukunft auch ein Coaching anbiete für kleinere Gruppen. Guckt einfach, ich denke, so in ein paar Monaten geht's los und ich denke, da könnt ihr eine Menge lernen. Und an die Hater, ja, also ich gebe euch trotzdem einen Tipp, obwohl ich mir sehr wenig Gedanken über euch mache, aber wenn ich euch einen richtig guten Tipp geben kann, nutzt diese Hate-Energie, wandelt die um, setzt sie für euer eigenes Leben an und macht aus der Energie was Positives, aus eurem Leben, was euch persönlich nach vorne bringt. Weil euer Hate bringt euch nichts und mir schadet er nicht. Er tut mir nicht weh, also es verpufft einfach. Die Energie, die im Weltraum einfach verschwindet. Also konzentriert euch auf was Geiles, was nach oben führt.
So, liebe Leute, wir hatten heute einen sehr interessanten Podcast für euch. Wir haben das Ganze wieder aus dem Aspekt heraus gemacht, um euch zu begleiten, um euch Value zu geben. Deswegen habt keine Vorurteile vor dem Ganzen, dass wir heute einen geliebten und umstrittenen Gast hier haben. Seht das Ganze aus der positiven Ansicht, genauso wie das Stefan auch und der Raphael immer sagen. Seid positiv, bleibt in der hohen Energie, führt das Ganze immer aus der hohen Energie aus, bleibt in der Fülle und so werdet ihr auch wirklich immer ein sehr gutes Leben führen. Deswegen an der Stelle danken wir euch, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Nicht vergessen, kommentieren, liken, abonnieren, immer Supporter sein, immer aus der Fülle leben. Denn wir sind hier, um euch Value zu geben, damit ihr auch aus Fehlern von anderen lernt. Also Leute, bleibt motiviert und wir sagen dann wieder Mindshift bei Asad und Raphael am nächsten Mittwoch um 18:30 Uhr.
Ciao.